NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. September 1869. Die Grundsteinlegung für das Schloss Neuschwanstein.
Im Süden Bayerns, am Fuß der Alpen, liegt es. Das wohl bekannteste Schloss der Welt mit seinen weißen Zuckergusstürmen, Neuschwanstein. Erbaut im 19. Jahrhundert vom bayerischen Märchenkönig Ludwig II. Als einsamen Ort des Rückzugs von der Welt plante Ludwig sein Schloss. Doch von Einsamkeit kann auf Neuschwanstein heute nicht mehr die Rede sein. Bereits um 8 Uhr morgens füllt sich das kleine Allgäu-Dorf Hohenschwangau bei Füssen mit Reisebussen und babylonischem Sprachgewirr. Das Dorf beherbergt neben Hotels und unzähligen Souvenirshops das Ticketcenter für Schloss Neuschwanstein, das einige hundert Höhenmeter über dem Ort thront. Wer den steilen, knapp einstündigen Aufstieg scheut, lässt sich per Pferdekutsche oder Shuttlebus zum Schloss bringen. Um jedoch überhaupt die Chance auf eine Eintrittskarte zu haben, muss man sich früh in die lange Schlange des Ticketcenters einreihen. Selbst erfahrene Schlössertouristen sind von dem Andrang überrascht.
Wir waren in Versailles, wir waren in Windsor. Nirgendwo gibt es diese Menschenmassen. Wir waren heute Morgen um 9 Uhr hier und da standen schon hunderte Schlangen.
Die Besucherzahlen, die sind in den letzten 20 Jahren geradezu explodiert. Neuschwanstein war auch zu früheren Zeiten zwar ganz gut besucht, aber von den 1,5 Millionen, die das jetzt jährlich aufsuchen, war früher keine Rede und kein Gedanke.
Sagt Kunsthistoriker Uwe Gerd Schatz, Neuschwanstein-Referent der Bayerischen Schlösserverwaltung.
Man möchte es kaum für möglich halten, wie populär weltweit Neuschwanstein ist. Inzwischen gibt es ja weltweit mehrere Dutzend Nachbauten, weil Neuschwanstein ja in aller Welt als Musterbeispiel einer mittelalterlichen europäischen Burg gilt. Da machen nämlich die weit Auswärtigen keinen Unterschied zwischen 13. und 19. Jahrhundert.
Den Ort, der heute ein Touristenmagnet ist, kennt König Ludwig II. Seit seiner Kindheit. Seine Sommer verbringt er zusammen mit den Eltern und dem jüngeren Bruder auf Schloss Hohenschwangau, wenige hundert Meter entfernt vom heutigen Neuschwanstein-Ticketcenter. Thronfolger Ludwig ist ein fantasievolles Kind, das sich für Kunst, Architektur und alte Sagen begeistert. Spätestens als er mit 16 das Werk Richard Wagners kennenlernt, verfällt Ludwig den mythischen Welten.
Der Lohengrin ist im September 1861 die erste Oper, die Ludwig sehen darf. Er identifiziert sich in gewisser Weise mit diesem Gralsritter, in der Sage ja als verzauberter Prinz von einem Schwan herangezogen mit einem Kahn.
1864 stirbt Ludwigs Vater. Und so wird der schwärmerische Thronfolger im Alter von 18 Jahren der nächste Wittelsbacher König von Bayern. Die Förderung der Kunst liegt ihm am Herzen, vor allem der Kunst Richard Wagners. Doch zu Ludwigs Bedauern besteht das Leben eines Königs auch aus unangenehmen militärischen Entscheidungen. Gleich seine erste, getroffen im Alter von 20 Jahren, hat schwere Folgen.
Das war der verlorene sogenannte Bruderkrieg gegen Preußen 1866, zu dem er ja bündnishalber gezwungen wurde. Seitdem war er ja nicht mehr souverän, sondern unter Preußen mediatisiert. Ludwig II. Bezeichnet sich seit 1866 immer wieder als Vasall. Das ist das Unglück seines Lebens gewesen. Bei einem ohnehin schon depressiv veranlagten Menschen natürlich ein schlimmer zusätzlicher Anstoß. Und das ist der Grund für diesen Rückzug in eine selbst errichtete Gegenwelt.
Ludwig werden Menschen immer mehr zuwider. Er beginnt mit dem Bau prunkvoller Schlösser, die ihm als Rückzugsorte dienen sollen. Auch am Ort seiner Kindheitssommer soll über den Resten einer mittelalterlichen Burg ein neues Schloss entstehen. Die neue Burg Hohenschwangau, wie Neuschwanstein damals genannt wird. Begeistert berichtet Ludwig Richard Wagner von dem Projekt.
Ich habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau neu aufbauen zu lassen, im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen. In jeder Beziehung schöner und wohnlicher wird diese Burg werden als das untere Hohenschwangau, das jährlich durch die Prosa meiner Mutter entweiht wird. Sie werden sich rächen, die entweihten Götter, und oben weilen bei uns auf steiler Höhe, umweht von Himmelsluft.
Ludwig beauftragt einen Theatermaler mit dem Entwurf seiner Ritterburg. Auf Wunsch des Königs enthält die Skizze Teile der Bühnenbilder zu Wagners Lohengrin und Tannhäuser. Außerdem orientiert sie sich an der Wartburg, den Burgen des Rheintals und dem französischen Schloss Pierrefonds, alle von Ludwig höchst selbst besichtigt. Die Grundsteinlegung für Neuschwanstein erfolgt schließlich am 5. September 1869.
Das war eine sehr moderne Baustelle, auch schon mit dampfgetriebenen Materialaufzügen und ähnlichem mehr. Baubeginn war vorne am Torbau, der musste zuerst fertig werden, um interimsmäßig als Aufenthaltsort für den König dienen zu können, weil er von dort aus auch gut beobachten konnte, wie der Baufortschritt war, oder auch direkt, indem er auf der Baustelle erschienen ist, was unbeliebt und berüchtigt war, weil er immer zu kritisieren hatte und viele Einzelheiten entdeckt hat, die dann verändert werden mussten.
Bauarbeiten gibt es auf Neuschwanstein bis heute. Bei den Menschenmassen, die täglich durch das Schloss strömen, muss ständig repariert und restauriert werden.
Die Schäden werden immer größer durch diese Besucherzahlen und die Ruchlosigkeit der Menschen nimmt auch deutlich zu. Alles, was in Griffweite ist, wird nicht nur angefasst, sondern es wird ausprobiert, ob man es abbrechen kann. Und es laufen bis zu 10.000 Menschen pro Tag dort durch. Da können Sie sich denken, was für ein Klima sich da entwickelt.
Im unteren Innenhof von Neuschwanstein geht es zu wie in einer Flughafenhalle. Hunderte warten darauf, dass ein Bildschirm ihre Tournummer anzeigt. Dann und nur dann dürfen sie das Drehkreuz zum Schlossinneren passieren. Im 5-Minuten-Takt werden die rund 50 Personen starken Führungen ins Gebäude geschleust. Wer das Innere von Neuschwanstein betritt und den Führungsrummel ausblendet, der mag etwas von der Innenwelt des Königs erahnen. Ein Blick aus den Fenstern des Schlosses vermittelt den Eindruck, über der Welt zu thronen. Weit geht der Blick im Norden auf die ausgedehnte Ebene des Allgäus, im Süden auf die Alpen und unten im Tal auf das kleinwirkende Kindheitsschloss Ludwigs zwischen Alb und Schwansee.
Die imposantesten Räume von Schloss Neuschwanstein sind der Sänger- und der Thronsaal. Der Sängersaal bildet historische Räumlichkeiten der Wartburg nach, in denen angeblich der berühmte Sängerstreit stattfand, welcher auch in Richard Wagners Tannhäuser thematisiert wird. Der goldene Thronsaal in byzantinisch-sakralem Stil verdeutlicht Ludwigs Herrschaftsauffassung. Er verstand sich nicht nur als König von Gottes Gnaden, sondern auch als Mittler zwischen Gott und Welt. Weder Thron noch Sängersaal sollten jemals öffentlichen Anlässen dienen, sondern allein dem König und seinen Fantasien.
Wie sehr dieses Schloss als Ort für nur einen Bewohner gedacht war, zeigt neben dem Fehlen von Fremdenzimmern vor allem die Wohnung des Königs. Die Räume sind erstaunlich klein, dafür umso prächtiger ausgestattet. Ein historistischer Mix von Bau- und Einrichtungsstilen. Eigentlich soll Neuschwanstein eine romanische Burg darstellen, doch das Schlafzimmer des Königs ist in düsterem neugotischen Stil mit dunklen Holzschnitzereien gehalten. Eine bombastische, künstliche Grotte neben dem Arbeitszimmer und nur wenige Meter weiter ein modernes Sofa im Wohnzimmer. Jeder Raum ist mit Wandmalereien verziert, die jeweils eine andere mittelalterliche Sage darstellen.
Die Malereien des Wohnzimmers bilden die Lohengrin-Sage ab. Dem Gralsritter Lohengrin und dem Schwanenmotiv fühlte sich Ludwig in besonderer Weise verbunden, war der Schwan nicht zuletzt auch sein Wappentier als Herr von Schwangau.
2 Jahrzehnte baut Ludwig an seinen Schlössern. Seine Persönlichkeit wird während dieser Zeit immer schwieriger und nährt Gerüchte.
Sie sagen, ich sei wahnsinnig. Warum? Weil ich sah, was Ihren Blicken verborgen ist? Weil ich lebte, ohne Sie zu brauchen? Weil ich dachte, was Sie nicht begriffen und tat, was Sie nicht begreifen konnten?
Bedenkt man Ludwigs übersteigerte Fantasie und Frömmigkeit, seine geheim gehaltene Homosexualität und die Erziehung zu einem König von Gottes Gnaden, so ist seine Exzentrizität wenig überraschend. Zum Verhängnis werden ihm jedoch vor allem die immensen Schulden, die er durch den Bau seiner Schlösser anhäuft.
Er hat Kredite bei Banken aufnehmen lassen. Und die ausländischen Banken waren ihm gegenüber nicht loyalitätspflichtig. Die bayerischen schon. Sie haben mit Pfändung gedroht. Und dass ein regierender Monarch gepfändet wird, war unmöglich.
Die Regierung sieht nur einen Ausweg aus der Misere. Der König muss für geisteskrank erklärt und entmündigt werden.
Alle Beteiligten wussten, dass sie in einer rechtlichen Grauzone waren. Allerdings muss man auch gerechterweise anmerken, dass die Situation ziemlich ausweglos war. Es wird eine Kommission ins Leben gerufen und der berühmteste Psychiater seiner Zeit, Professor Gutten, hat ein Gefälligkeitsgutachten erstellt.
Ohne Ludwig je persönlich untersucht zu haben, attestiert Bernhard von Gudden dem König Geisteskrankheit. Seine zunehmende Menschenscheu, Launenhaftigkeit und Selbstverherrlichung sowie die Schizophrenie einiger naher Angehöriger scheinen zur Beurteilung auszureichen. Doch ob die Diagnose des Psychiaters im Falle Ludwigs zutrifft, darüber gibt es bis heute Zweifel.
Nach einem heutigen Begriff war Ludwig II. Ein Borderliner. Schizoid veranlagt, also psychotisch schon tendierend, aber voll orientiert.
Aufgrund des Gutachtens wird König Ludwig II. Im Juni 1886 offiziell entmündigt. Und sein Onkel, Prinz Luitpold, übernimmt als Prinzregent die Regierungsgeschäfte. Den entmachteten und vermeintlich geisteskranken Ludwig will man so schnell wie möglich festsetzen und schickt deshalb eine Fangkommission nach Neuschwanstein.
Diese Nacht kam eilends einer vom Stallgebäude herauf und meldete, es wären mehrere Menschen angekommen, um mich gefangen zu halten. Kurz, eine schändliche Verschwörung. Durch Gendarme und Feuerwehr, die sich tapfer entgegenstemmten, war dies vorläufig vereitelt. Die Schandrebellen wurden arretiert.
Die nächste Kommission hat mehr Erfolg. Der 40-jährige Ludwig wird von Neuschwanstein nach Schloss Berg am Starnberger See gebracht, der damals noch Würmsee heißt. Tags darauf unternimmt der König einen Spaziergang mit Psychiater von Gudden, von dem beide nicht zurückkehren. Man findet ihre toten Körper im Wasser. Wie der König zu Tode kam, ist bis heute ungeklärt und schafft Raum für Spekulationen.
Die offizielle Lesart heißt Selbstmord. Dazu müsste er ertrunken sein, das sieht nicht ganz danach aus. In der Lunge war kein Wasser zu finden. Eine andere Lesart sagt Mord. Sehr unwahrscheinlich. Er war ja nicht mehr zurechnungsfähig, offiziell. Das heißt, es gab einfach keinen Anlass, ihn zu ermorden. Eine etwas unklar gebliebene Angelegenheit.
Bereits wenige Wochen nach seinem Tod werden Ludwigs Schlösser von Prinzregent Luitpold zur öffentlichen Besichtigung freigegeben. Auch das nie ganz fertiggestellte Neuschwanstein. Durch die Eintrittsgelder möchte man die immensen Schulden des verblichenen Königs tilgen. Und man will ihn posthum auch ein wenig demütigen.
Er hat mal geschrieben, keine Außenstehenden dürfen meine Schlösser betreten, weil der Blick des Volkes sie entweihen, besudeln würde. Er hat gar nicht gewusst, wie recht er haben sollte.
Die Schulden Ludwigs gehören 150 Jahre nach der Grundsteinlegung von Schloss Neuschwanstein längst der Vergangenheit an. Die heutigen Eintrittsgelder fließen vor allem in den kostspieligen Erhalt des Bauwerks. Kunsthistoriker Uwe Gerd Schatz.
Die großen Baumaßnahmen der letzten Jahre haben die Fassaden betroffen. Das ist ein zweistelliger Millionenbetrag natürlich dann schnell weg, weil die Baustelle nicht unkomplizierter geworden ist seit damals. Jetzt ist die große Inneninstandsetzung im Gange, die mit über 20 Millionen veranschlagt ist. Das ist aber wohlgemerkt die erste umfassende Inneninstandsetzung, seit das Gebäude steht.
Erst spätabends werden auf Neuschwanstein die Lichter gelöscht. Im Dorf machen sich die letzten Touristen auf den Weg in ihre Unterkünfte, um dem Regen zu entfliehen, der gern an der Nordseite der Alpen niedergeht. Endlich wird es still. Die Regentropfen füllen die Luft mit dem Duft der nahen Berge und satt von den touristischen Brotkrumen des Tages gleiten die majestätischen Schwäne des Alpsees nun ungestört über das Wasser. Es sind Momente, die verständlich machen, was Ludwig einst dazu bewog, sich an diesem Flecken Erde von der Welt zurückzuziehen. Nicht ahnend, dass seine Entscheidung dazu führen würde, dass sich eines Tages genau an diesem Ort die ganze Welt versammelt.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an die Grundsteinlegung für das Schloss Neuschwanstein heute vor 150 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.